Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich und ich freue mich auf eine Stunde mit der Schauspielerin Johanna Wokalek. Johanna Wokalek ist zum Beispiel die Päpstin im gleichnamigen Film. Sie kämpft aber auch als Ditte um die Bilder ihres Mannes. Das war im Film Die Deutschstunde. Oder im Bader-Meinhof-Komplex haben wir sie gesehen als Gudrun Enslin. So radikal, so rücksichtslos, dass alle Genossen kuschen. Sie lässt sich aber auch ganz was anderes, nämlich einen Wasserball voll ins Gesicht schmeißen in der Komödie Beckenrand, Sheriff. Also verzweifelt, kämpferisch, urkomisch, aber auch kennen wir sie, vor allem intensiv. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Johanna Wokalek, hallo.
Guten Morgen.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf, weil Sie mitten in Dreharbeiten sind und wir einen drehfreien Moment finden mussten, was nicht so einfach war. Was drehen Sie gerade?
Ich drehe gerade meine erste Folge vom Polizeiruf in München.
Sie sind Chris.
Als Kommissarin.
Chris Blom.
Richtig, ja.
Und wie ist das so, da reinzufinden, jetzt Kommissarin zu sein?
Also für mich ist es sehr schön. Ich hatte natürlich vorab Gespräche mit der Redakteurin und dem Redakteur. Und aufgrund dieses Gesprächs hatte ich dann große Lust, das mal auszuprobieren. Einfach, weil ich auch gemerkt habe, dass ich die so miterfinden kann. Und das ist einfach gestalterisch schön für mich, da mich reinzubegeben. Und jetzt diese erste Runde hat zumindest schon mal sehr viel Freude bereitet.
Na, da können wir ja gespannt sein, was da auf uns zukommt. Ein Anlass, Sie zum Gespräch hier zu bitten, ist die Serie Liberame nach dem Sturm. Die wird am 5. und 7. September im ZDF ausgestrahlt. Seit kurzem kann man die aber auch schon in der ZDF-Mediathek sehen. Die Dreharbeiten zu diesem Drama, also ein Drama um ein Flüchtlingsboot und das Zusammentreffen mit diesem Boot und mit der Frage, soll ich helfen oder soll ich es lieber lassen? Diese Dreharbeiten liegen ja schon lange hinter Ihnen. Haben Sie eigentlich dieses Kapitel sozusagen zugeschlagen oder wirkt so ein Thema dann noch nach?
Also was nachwirkt oder was schön war, ist einfach die Begegnung mit den syrischen Kollegen und in dem Fall auch mit der jungen Schauspielerin Kenda Maidan. Ich muss das jetzt richtig aussprechen, den Nachnamen. Hoffentlich mache ich das. Und da war ich auch dann später noch eben im Gorki-Theater und habe sie auf der Bühne gesehen. Und das wirkt vielleicht am meisten nach, dass da so wie eine Freundschaft oder eine Begegnung entstanden ist, die mich jetzt noch begleitet.
Die Schauspielerin Johanna Wokalek ist unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist sowohl auf der Bühne zu sehen, als auch im Fernsehen, im Kino und ist auch ziemlich breit aufgestellt, was die Genre angeht. Also so experimentell kann man sich angucken, Krimi, Drama, Komödie. Frau Wokalek, besteht darin, würden Sie sagen, der Reiz Ihres Berufes immer wieder was Neues, mit jedem Projekt quasi eine andere Seite von sich zeigen können?
Ja, es ist diese Neugierde, glaube ich, die viel mit mir zu tun hat. Ich bin einfach zu neugierig, um zu sagen, ich bleibe immer nur auf einem Pfad und verfolge den, was vielleicht oft einfacher wäre. Und das führt zu diesen vielen Abzweigungen in alle verschiedenen Bereiche und auch tatsächlich dann eben in den Filmen, dass ich mir sage, warum denn immer nur Drama oder Arthouse? Es kann doch auch das andere da sein. Die Welt ist ja so groß und bunt, da möchte ich irgendwie vielleicht von jedem Geschmack mal ein bisschen kosten.
Ja gut, also Neugierde und eigener Wunsch, das mal kennenzulernen. Was muss sonst eine Rolle noch haben, damit sie reizt?
Also schon mehr und mehr auch, mit wem ich das mache, also mit wem ich dann die Zeit verbringe, weil das ist ja auch Teil Zeit meines Lebens. Und da finde ich auch wichtig, dass man sich austauschen kann und dass man abseits der Kamera auch irgendwie gerne miteinander ist. Aber natürlich vorab immer, dass das eine Fantasie in mir auslöst, auf die ich dann Lust habe, die auszuprobieren.
Ich greife jetzt mal eine Rolle raus, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, Gudrun Enslin im Bader-Meinhof-Komplex von Bert Eichinger. Worin lag da die Herausforderung für Sie?
Also was mir klar ist, ist, das ist eine Rolle. Sowas wird man in seinem Leben nicht so oft dann mehr haben. Also da lag die Herausforderung tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Gudrun Enslin, die ja tatsächlich gelebt hat. Und dann auch wie in so einer Art Recherchearbeit im Vorfeld. Da hatte dann die Konstantin Film und eben der Bernd Eichinger ganz viele Filmmaterial zusammengestellt. Und damals hat man das ja noch nicht so im Internet, sondern da hatte ich so kleine gebrannte CDs. Und das weiß ich noch, da saß ich ganz nah vor dem Fernseher, um alles zu sehen in Wien und habe das alles durchgeguckt und gesammelt und bin da einfach richtig eingetaucht. Also das ist schon eine Ausnahmerolle gewesen, muss ich sagen.
Und auch eine Ausnahme der Vorbereitung? Also weil Sie sagen jetzt so besonders intensiv, dass Sie sich da vorbereitet haben, weil es eben eine reale Person war, die Sie darstellen.
Ja, bei den anderen Rollen findet diese Vorbereitung für mich auch statt, aber die ist mehr so intuitiver, also tatsächlich über Bilder oder auch Romane und Bücher, die ich lese, die mich inspirieren zu einer Figur und zu Kostümen und wie die aussehen könnte. Aber hier hatte ich ja die Gudrun Enslin, die eben, wo ich ja Material hatte, was ich sehen und sichten konnte. Und es war einfach eine andere Art der Vorbereitung und letztlich natürlich auch zu versuchen, rauszufinden, wie ich das dann spiele in dieser Radikalität, also zu so einem Ton zu finden, wie die dann klingt.
Das würde mich mal interessieren. Also wenn man so einen Ton sucht oder vielleicht auch eine Körperhaltung oder so, sieht man sie dann auch in diesem Ton oder hört man sie in diesem Ton, sieht man sie in dieser Körperhaltung auch außerhalb, also mit ihrer Familie beispielsweise, wenn sie in so eine Rolle einsteigen, leben sie das dann auch privat oder? Oder finden sie überhaupt aus dieser Vorbereitung raus, wenn Feierabend ist?
Ja, ich bin tatsächlich eigentlich immer ohne Familie, wenn ich, was glaube ich auch letztlich gut ist, wenn ich Theaterproben habe oder so Dreharbeiten habe, weil natürlich eine Gudrun Enslin, irgendwie blieb die bei einem, das war gar nicht anders zu machen. Aber auch so jetzt, wenn ich hier wieder diese Chris Blum spiele beim Polizeiruf, als Mutter ist das für mich fast, so lustig es klingt, auf eine Art wie Ferien, weil ich eben tatsächlich dann danach alleine bleibe und auch morgens alleine bin und mit dieser Figur sozusagen lebe. Und mir fällt es auch leichter, also dass ich da drin bleiben kann. Das hängt ganz stark ab natürlich davon auch, was man spielt und was für ein Charakter das ist, den man da jetzt gerade darstellt.
Ja, ich habe so gedacht, Sie spielen ja so oft Frauen, die um ihre Emanzipation kämpfen oder um ihre Stellung in der Gesellschaft ringen. Wenn man beispielsweise die Päpstin, ist ja wahrscheinlich auch vielen ein Begriff. Das war natürlich eine Fantasiegestalt. Was haben Sie sich denn dazu angeeignet?
Ach, da habe ich so angefangen, über das Mittelalter zu lesen, um mir vorstellen zu können, wie die da vielleicht gelebt haben. Dann habe ich auch, ich glaube, war das der Franziskus oder was irgendwie, wie die gebetet haben, wie die gelebt haben mit den Gärten und so, solche Sachen gelesen. Dann habe ich natürlich auch gelesen, da gibt es ja auch die Vermutung von manchen, dass es die tatsächlich gegeben hat. Dann habe ich darüber gelesen. Dann habe ich Bilder angeschaut. Also ist ja doch weit weg, das Mittelalter, muss ich sagen.
Und Sie mussten dann ja so ein bisschen in eine Rolle schlüpfen, eben eine Frau, die einen Mann darstellt. Also das ist ja genau der Knackpunkt. Weil Mädchen keine Bildung haben können, hat sich die Päpstin dann ja also als Mann verkleidet und ist so ins Kloster gegangen. Ich habe ja gerade gesagt, also so Frauen, die um eine Stellung in der Gesellschaft ringen, die bereit sind zu kämpfen, um sich zu verwirklichen, die nach Freiheit suchen, in einer anderen Rolle, in einem anderen Film, verlassen sie für diese Freiheit, also ihr Charakter, Mann und Kinder. Das sind nur Rollen, na klar. Die zu spielen, das ist ihr Beruf. Aber sind diese Frauen Ihnen auch nah?
Also Freiheit ist tatsächlich für mich ein großes Thema und auch irgendwie was, was mir ein großes Bedürfnis ist. Ich habe ein großes Bedürfnis danach, zumindest für mich das Gefühl zu haben, ich fühle mich frei. Und ich glaube, vielleicht ist letztlich überhaupt das Spiel, auch was ja ursprünglich jetzt erstmal der Anlass war, dass ich unbedingt auf die Bühne wollte oder dass ich deswegen diese Form zu leben gesucht habe, eben im Spiel, weil ich natürlich jetzt im ersten Moment im Spiel mich frei fühle und dieses Gefühl von Freiheit stark empfinde. Aber eben auch dann im Leben für mich ist das absolut erstrebenswert. Ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Und auch jetzt wieder bei der Chris Blum, bei dieser Kommissarin. Ich suche schon immer, in seinem Leben ist man ja vielen Zwängen ausgesetzt, die man auch einhalten muss, damit überhaupt das Leben möglich ist. Und die immer wieder zu sprengen, das suche ich, glaube ich. Die also, zu überwinden.
In den Rollen, jetzt nicht in ihrem tatsächlichen Leben, sondern das ist dann so eine Art Stellvertreter. Also sie können das da ausleben, sodass sie in ihrem tatsächlichen, also in dem Leben als Johanna Wokalek, dem Leben gegenüberstehen können, den Aufgaben.
Genau, und nur suche ich natürlich auch. Ich meine, da gehört natürlich besonders, wenn man Familie hat, gehören dann alle drei in dem Fall bei uns dann mit dazu. Suchen wir alle, und das ist ja klar. Ich meine, so wie wir miteinander leben, mein Mann ist Musiker und Dirigent, ich bin Schauspielerin. Man muss eben auch da gucken, dass jeder seine Freiheit hat und seinen Freiraum kriegt. Und auch da fängt es schon an, dass wir uns das gegenseitig ermöglichen wollen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Denn ich glaube, auch nur aus der Freiheit heraus ist überhaupt möglich, etwas ohne Vorgaben zu erfinden. Also die Freiheit des Kopfes, des Denkens, der Fantasie, glaube ich, ist wesentlich, dass man sich selber keine inneren Schranken aufbaut, wenn man etwas kreiert oder erfindet.
Die Schauspielerin Johanna Wokalek wird uns jetzt verraten, hoffe ich jedenfalls, Frau Wokalek, was ist das Wilhelm-Manöver?
Das Wilhelm-Manöver, das ist tatsächlich, glaube ich, mein Einfall gewesen. Dass ich fand, das klang so irre witzig, dass ich gesagt habe, lass uns das Wilhelm, das Wilhelm-Manöver, dass ich dafür bekannt bin. Keine Ahnung, das ist mir eingefallen einfach.
Das Wilhelm-Manöver hat mit Puzzeln zu tun. Das ist nämlich die große Leidenschaft der Wasserballtrainerin in dem Kinofilm Beckenrand-Sheriff mit Milan Peschel. Sie sind die Wasserballtrainerin, die eben leidenschaftlich puzzelt, so wie auch Milan Peschel in seiner Rolle als der Bademeister da gerne puzzelt. Und ich glaube, ich habe noch nie so ein bisschen fast verliebtes, erotisch aufgeladenes Puzzeln gesehen wie in dem Film.
Ja, das ist vom Markus Pfeiffer, von dem Drehbuchautor, natürlich eine ganz tolle Idee gewesen, eine Liebesszene so zu erzählen.
Also das Wilhelm-Manöver werden wir hier nicht auflösen. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie einen Tipp oder alle Puzzle-Fans kriegen jetzt hier einen Tipp, wie sie ein Puzzle auf jeden Fall hundertprozentig lösen können, aber nein. Sie waren auch, Frau Wokalek, eine Hundebesitzerin Cecile in Wuff von Detlef Buck. Das ist ja eine Komödie. Ist Komödie so ein bisschen so eine Entspannung zwischen all den tragischen Rollen, die Sie spielen?
Nee, ich finde Komödie viel schwerer. Tatsächlich. Also ich fand das jetzt mit der Silke Wilhelm, das ist richtig Arbeit. Also manchmal. Das hat sehr viel mit Rhythmus zu tun und dann aber auch mit einem großen, ja eigentlich einem Ernst. Man muss das Ganze ernst nehmen, was man da tut, dass sich daraus dann die Komik entwickelt und muss natürlich, weil auch das ist ja irgendwie eine stark gezeichnete Figur oder wie auch immer Rolle, diese Wasserballtrainerin. Und da muss man sehr, sehr genau sein in allem, im Körper, im Ausdruck, in der Sprache, damit dann Komik überhaupt entstehen kann.
Und es nicht und albern wird, ne?
Ja, weil das interessiert mich halt gar nicht. Mhm. Also albern muss dann einen Platz haben, weil es dann albern ist. Aber Komik, echte Komik, ist ja nicht albern in dem Sinne. Die hat ja eigentlich einen großen Ernst und was Wahres. Und das finde ich das Interessante an Komik.
Ich habe so gedacht, das ist ja auch ein bisschen ein Wagnis. Also wenn man sonst in tragischen Rollen überzeugt hat, könnte einem ja die Komödiantin gar nicht abgenommen werden. Waren Sie damit konfrontiert? Oder dass es danach keine Tragödien mehr gibt? Also
ach so, nee. Das war so, dass der Markus Rosenmüller, der wollte unbedingt schon lange, dass ich bei ihm mal spiele in der Komödie. Und der ist dann tatsächlich nach Paris gekommen und hat mich besucht und hat gesagt, jetzt das wäre doch toll. Und was hier schön war, die war natürlich schon angelegt, aber wir mussten in dem Fall auch hier, weil wir nicht so eine typische, es gibt ja oft so diese Romantic-Comedy-Frau, sag ich mal, die dann da so mitspielt und für den romantischen Moment sorgt. Und das hat uns halt nicht interessiert. Also ich sag jetzt mal so klischeehaft, der Blümchenrock auf dem Fahrrad und die wehenden, lockigen Haare und das süße Lächeln. Mhm. Und ich habe dann eben mit dem Rosi, wie er sich unter uns nennt, sozusagen gesucht, da eine ganz andere Weise zu finden und eine ganz andere Art von Liebesgeschichte zu erzählen.
Ja, eine ziemlich harsche.
Ja, also auch sperrig und eigen. Also eigentlich eigen vor allen Dingen sollte die sein.
Und dafür sind Sie ja belohnt worden mit dem Bayerischen Filmpreis. Ich meine, Sie haben viele Auszeichnungen bekommen, Grimme-Preis, Bambi und so weiter. Welche Bedeutung haben solche Preise für Sie?
Also ich muss sagen, hier über diesen Preis habe ich mich richtig gefreut. Also ich freue mich immer, aber hier habe ich mich besonders gefreut, weil ich war auch ganz überrascht. Ich hatte überhaupt nicht gerechnet damit, dass man mich jetzt da so rausfischt. Aber offensichtlich war das so, wie Sie das eben jetzt auch gesagt haben, eine Überraschung für die Jury, die eben mich kennt aus anderen Filmen. Und das fand ich ganz toll. Ich habe mich richtig drüber gefreut.
Sie haben den Bayerischen Filmpreis schon mal bekommen, 2003. Das war einer Ihrer überhaupt ersten Filme, Hiranke. Und beide Male, bei beiden Verleihungen, war Klaus-Maria Brandauer der Laudator. Und Sie haben sich riesig gefreut, ihn da auch zu sehen. Sagen Sie mal, welche Bedeutung hat Klaus-Maria Brandauer in Ihrem Leben?
Für mich war das ganz toll eigentlich, dass der jetzt nochmal kam, weil damals war ich ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber das ist fast 20 Jahre her vielleicht schon. Oder ich kenne den Klaus schon 20 Jahre. Und als er das erste Mal kam, war das so der Anfang von meiner Filmkarriere. Und jetzt kam er wieder. Danach haben wir ja dann noch gesprochen. Und das zu erleben, dass natürlich jetzt 20 Jahre vergangen sind und das aber auch zwischen uns beiden, also ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht mehr eine Studentin von ihm, sondern wir sind Kollegen. und dass das trotzdem noch alles da ist, diese Verbindung über so eine lange Zeit und auch auf so eine eigentlich ganz persönliche Art und Weise und unverstellte Art und Weise, hat mich ganz stark berührt.
Sagen Sie, was Sie da gerade sagen, ist das überhaupt eine Ausnahme? Also Sie waren auf dem Max-Reinhardt-Seminar in Wien, das ist eben Ihre Studienzeit. Und da waren Sie eben unter anderem Schülerin bei Klaus-Maria Brandauer. Ich weiß gar nicht, war das ein Schülerin-Lehrer-Verhältnis oder war das von Anfang an anders? Klang nämlich eben so, als ob das gleich anders gewesen wäre. Mehr auf Augenhöhe vielleicht.
Ja, das war natürlich zu Beginn. Ich meine, ich hatte Out of Africa gesehen, ich hatte Russlandhaus gesehen und habe den bewundert, den Klaus. Mhm. Und dann kam der und dann, ich weiß nicht, der Klaus ist natürlich überhaupt kein Pädagoge in dem Sinne, in der klassischen Form eines pädagogischen Lehrers. Ich glaube, die Begegnung mit dem Klaus war vielmehr so, dass man eben, dass er eine sehr starke Persönlichkeit hat und dass ich natürlich als junge Frau und Schauspielerin ganz sofort gemerkt habe, sehr früh gemerkt habe, dass man genau dieser Persönlichkeit was entgegensetzen muss und sich dieser Persönlichkeit auch gegenüber behaupten muss. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, was ja auch nie aufhört. Zumindest auch in den ersten Jahren dieses Berufs, dass man immer wieder starke Persönlichkeiten sich denen begegnet und man eben die Kraft und das Selbstbewusstsein haben muss, zu sagen, ich bin auch hier.
Also das ist das, wo Sie sagen, ich habe ja irgendwo den Satz gelesen, Schauspielschulen sollte man nicht überschätzen, sondern sie ja eben mehr dieses Wachsen an Personen, denen man sich aussetzen muss oder darf ja auch, ne? Starken Persönlichkeiten.
Also der Klaus, weiß ich im Nachhinein, war einer, der hat gesagt, ja, die soll gar nicht hier bleiben, die soll gleich ans Theater gehen. Mhm. Und auf eine Art hatte er auch nicht Unrecht, weil das tatsächliche Erlernen dessen, was wir tun, findet im Tun statt und im Spiel statt. Und zwar, und das ist aber wesentlich, umgeben von Kollegen, die einfach Erfahrung haben und die den jungen Kolleginnen und Kollegen zugewandt sind. Und wenn man eben Kolleginnen und Kollegen hat, wie ich es dann auch später, ich war ja dann auch schon mit 21 war ich eingesprungen für Maria Happel in der Dreigroschenoper und spielte da schon. Und da hatte ich zum Beispiel eine Erfahrung, dass ein Kollege zu mir gesagt hat, willst du dich das wirklich trauen und das wird doch nichts. Dann kam ich heulend zur Gesangslehrerin und die hat gesagt, natürlich machst du das, denn das ist super. Und es war auch alles super. Aber ich meine, das Wesentliche ist, nicht das in dem Sinne Schulische, sondern die Menschen. Das ist ja eigentlich das große Wunderbare an dem, was wir tun, dass wir immer miteinander zu tun haben, mit den Menschen und diesen Verbindungen und Beziehungen und dass wir uns darin in ein Verhältnis setzen müssen. Ich glaube, was vielleicht, wenn ich zurückdenke, ganz ungemein aufregend war, war eine, ich kann das gar nicht sagen, wie ein innerer Wille und eine Kraft und eine Energie, immer weiter zu wollen. Dieser Hunger, sich auszuprobieren und sich in diesen verschiedenen Rollen zu erleben, war von einer solchen ungemeinen Intensität, die also süchtig war. Und von einer Ausschließlichkeit, auch das Leben ausschließend, also ich sage mal das normale Leben ausschließend, das war nicht mehr vergleichbar mit dem, wie ich jetzt lebe, weil ich ja auch Kind habe und Familie habe. Das ist dann so nur in kleinen Zeitfenstern möglich.
Und was ist besser? Also was, also diese Intensität, Sie haben sagen ja, es kann süchtig machen.
Ja, die macht auch süchtig und die hat mich auch süchtig gemacht. Aber ich bin und ich kann auch sogar nachvollziehen, dass man dem immer weiter folgt und das andere eben auslässt oder verpasst, beispielsweise auch Familie zu haben. Aber was ich als ungemeinen Reichtum und Geschenk empfinde, ist eine andere Art von Liebe, die ich noch erleben durfte, glücklicherweise oder darf. Und zwar eine Liebe zum Leben. Und das ist ja nun das, was wir haben und was da ist, die ich, glaube ich, nie, oder weiß ich, so erlebt hätte. Ich hätte anderes erlebt, aber dieses Gefühl nicht.
Johanna Wokalek zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben eben erzählt, Frau Wokalek, wie intensiv diese Arbeit ist. Gab es eigentlich bei Ihnen immer nur den Berufswunsch Schauspielerin oder auch mal was ganz anderes?
Immer das.
Ich wollte, als Kind
glaube ich,
schon.
Seit ich Kind bin, dahin, ja. Aber nicht, also es ist missverständlich zu sagen, ich wollte ans Theater, ich wollte einfach spielen. Und dann war das natürlich das Theater, aber es war so dieses mich ausdrücken über den Körper und Stimme.
Und Kunst und Kultur war in Ihrem Elternhaus zu Hause oder waren die alle ein bisschen erstaunt, dass Sie in diese Richtung gehen?
Nee, das war, also da bin ich auch, das ist natürlich ein Geschenk, das war zu Hause, vor allen Dingen mein Großvater, der hat ganz toll gemalt und war auch sehr musikalisch. Und ich erinnere mich noch gut an Momente, dass ich bei den Großeltern war und mein Großvater saß am Klavier und konnte stundenlang improvisieren und auch singen. Und ich saß daneben und habe ihn unglaublich bewundert, ob dieser Fähigkeit. Und er konnte eben auch so Barmusiken verbinden und dann mal was Klassisches rein. Und da entstand schon eine ganz andere Welt, allein über den Klang, wo ich, glaube ich, da schon wusste, noch, da war ich ja dann 3 oder 4, 5 Jahre alt, dass ich in so eine Welt will.
Sie haben irgendwo, ich glaube, auch in diesem Gespräch jetzt schon gesagt, dass Sie sich manchmal bei Bildern auch Anregungen holen und offenbar in der Musik eben auch. Also auch Anregungen, wenn Sie eine Rolle erarbeiten, dann kommt sowas immer wieder zurück, so eine Erinnerung an Bilder, an Bilderwelten und an Musik, ja?
Ja, durchaus, ja.
Theaterarbeit wollte ich jetzt nochmal drauf hinaus, weil ich mir immer vorstelle, die Theaterarbeit und die Filmarbeit. Wir haben eben gehört, wie intensiv Sie sich auf Rollen vorbereiten. Das gilt wahrscheinlich in beiden Bereichen. Aber ist die Arbeit am Theater insgesamt intensiver durch die Unmittelbarkeit oder sind Filmarbeiten, Dreharbeiten überhaupt gar nicht damit zu vergleichen? Wie empfinden Sie das?
Also was das Faszinosum ist oder was das Wunderbare am Theater ist, ist, dass man sich 6 Wochen oder länger in einen Raum einschließt und natürlich dann auch im Dunkeln ist, aber gut, draußen ist dann das Licht wieder, wenn man rauskommt und sich nur damit beschäftigt. Ich finde, wenn das gut ist, also wenn die Konstellationen toll sind, ist das unschlagbar, weil einfach eine Konzentration entsteht und auch da wieder, ich habe ja jetzt in dieser Lebensphase von der Intensität gesprochen, entsteht, die ungeheuerlich ist. Und tatsächlich war das mit den Pina Bausch-Leuten für mich mit das größte Faszinosum damals, jetzt, als ich mit denen gearbeitet habe.
Ja, denn Sie haben also, auf der einen Seite waren Sie jahrelang festes Mitglied im Burgtheater. Sie haben da mit Regisseuren wie Luc Bondy, mit Peter Zadek, Stefan Kimmich, Alvis Hermanis zusammengearbeitet. Mir ist aufgefallen, Andrea Breth ist die einzige Frau, die in diesem Regiegeschäft da bei Ihnen irgendwie eine Rolle spielt. Und dann waren Sie eben 2019 und 2020 mit im Pina Bausch Theaterstücken zu sehen, die 7 Todsünden, wo Sie auch tanzen. Also da noch eine Stufe intensiver, ja?
Ja, also das erste Stück war ja diese Macbeth-Adaption von der Pina Bausch. Er nimmt sie an die Hand, führt sie in das Schloss, die anderen folgen. Das ist eine Regieanweisung aus dem Macbeth. Und das hat mit Tanz zu tun oder mit Bewegung, jetzt nicht mit Tanz im klassischen Sinne und viel mit Sprache. Und das andere ist eben Singen und auch Tanzen, ja. Aber das Tolle war, ich habe ja mit der Joan Endicott, also einer der ersten Tänzerinnen von Pina Bausch, diese 2 Stücke mit arbeiten dürfen. Die war eben in der Probenleitung drin. Dass wir beispielsweise, was auch am Theater eigentlich so kaum mehr ist, man spielte eine Vorstellung, am nächsten Morgen um 11 saßen wieder alle Tänzer auf der Bühne und es gab Kritik. Und am Abend gingen wir wieder spielen. Das heißt, wir haben uns nie aus den Augen verloren. Wir waren immer beieinander und von einer solchen, ist natürlich auch physisch ungemein anstrengend gewesen, aber diese ganze Intensität, die Konzentration, das hat dann auch manchmal eine gewisse Unerbittlichkeit, die aber, glaube ich, zu was führt, die notwendig ist, manchmal.
Sie haben jetzt mehrfach betont, dass eigentlich Ihnen ganz gut tut, sich da wirklich vollkommen in sowas reinzugeben. Jetzt haben Sie ja auch Projekte mit Ihrem Ehemann, mit Thomas Engelbruck zusammen gemacht. Er ist Violinist und Dirigent, Gründer des Balthasar Neumann Chores und Orchesters. Sie haben gemeinsame Produktionen gemacht. Musiktheater? Nein, das trifft es wahrscheinlich nicht, oder?
Na, wir haben 2 Sachen gemacht, mein Mann und ich. Wir haben einmal diesen Abend über die Lieder der Romantik und mit Gedichten der Romantik gemacht. Das ist ein dramaturgischer Bogen von Chormusik und eben Gedichten von meiner Seite. Und das zweite war Dido und Aeneas. Darin habe ich die Sorceress gesungen in dem Fall, aber eben auch gespielt, diese Hexe. Und wir haben uns immer gefragt, wo kommt eigentlich diese Dido her? Was hat die erlebt? Und wir haben eben uns erfunden, dass die Sorceress sozusagen die dunkle, die Schattenseite der Dido ist. Und ich habe einen Monolog anhand eines Librettos, was es schon gab, also angelehnt an das. Und angelehnt daran hab ich da etwas geschrieben und gesprochen, bevor dann die Oper losgeht. Und das war richtig, richtig toll. Das haben wir gemacht in Salzburg in der Felsenrettschule.
Ich wollte darauf auch hinaus, weil Sie sagen, diese Intensität, sich abzuschließen, gefällt Ihnen auch so. Das jetzt gemeinsam mit Ihrem Lebenspartner zu machen, das ist ja auch diese Durchdringung von Arbeit und Privatleben. Tut das immer nur gut?
Also das muss dann eben klappen. Und muss auch eine zeitliche Begrenzung haben. Das ist nicht möglich, das dauernd so zu machen. Das hat jetzt diese beiden Male sehr gut funktioniert. Und ich würde das auch jederzeit wieder machen, aber nicht immer. Also gar nicht immer. Gibt es ja auch solche Konstellationen, wo das dann immer symbiotisch eins aus dem anderen folgt. Aber da sind wir, glaube ich, beide zu verschieden auch, obwohl wir auch sehr ähnlich sind und zu eigen und eigenständig.
Johanna Wokalek lebt seit einigen Jahren in Paris. Frau Wokalek, wie gefällt Ihnen die Stadt?
Die gefällt mir sehr. Und es gab tatsächlich auch immer, eigentlich als ich Schauspielstudentin war, wollte ich eigentlich immer nach Paris.
Warum?
Und ich hatte so eine, ich glaube, es gibt ja, wenn man jetzt so fragen würde, Unmengen Menschen, die eine Sehnsucht haben, nach Paris zu wollen. Ich weiß nicht, vielleicht weil das so...
Romantisches Bild.
Ja, und die Filme, der französische Film und so, jetzt als Schauspielerin, das hat mich irgendwie immer begeistert. Aber ich habe ja immer viel gearbeitet und das ging immer eins ins andere und da war gar nicht dran zu denken, nach Paris zu gehen. Und dann tat sich das auf und dann war eigentlich uns klar, dass wir das jetzt mal machen. Wie lange, wussten wir nicht und wissen wir immer noch nicht. Und da sind wir jetzt.
Wir meinen Sie, die ganze Familie, nämlich Ihr Mann spielt viel in Paris. Sie sind also mit Ihrem gemeinsamen Sohn dort. Ich nehme mal auch an, dass das Familienleben dadurch leichter wird, wenn man an einem Ort versammelt ist, oder? Weil wenn zwei ausgebuchte Kreative eine Familie haben, könnte ich mir vorstellen, ist ein ganz schönes Organisationstalent notwendig.
Ich glaube, dass das überhaupt die größte Kunst ist. Nein, die größte Kunst ist tatsächlich, mit dieser Konstellation, in der wir nun zusammengefunden haben, mein Mann als Dirigent und ich als Schauspielerin, dass wir immer wieder hinkriegen, und das ist eine große Herausforderung, ein Familienleben überhaupt stattfinden können zu lassen und trotzdem jeweils unseren Leidenschaften auch beruflich nachgehen zu können und trotzdem uns immer noch zu lieben.
Das ist das, was, das ist tatsächlich was in ihren Rollen oft genau der Kampf ist, ne? Also das ist ja genau häufig das Thema von Filmen, in denen sie mitspielen, diese Ausgewogenheit ja zu erstreben oder immer wieder auch sich zu erarbeiten.
Ja, aber was soll man denn sonst noch? Ich meine, letztlich die Rollen, die ich gespielt habe, die habe ich gespielt und die sind da. Aber ich lebe ja jetzt. Wenn ich Familie habe, möchte ich die ja auch leben, die Familie, immer wieder.
Ich wollte noch auf ein Thema kommen, weil wir gerade über Paris auch gesprochen haben. Ich hatte schon angedeutet, dass Sie auch Theater auf Französisch, was ja nicht Ihre Sprache ist und wo Sprache so das Metier der Schauspielerei auch ist. Wie kommen Sie damit zurecht? Sie haben die Jeanne d'Arc auf Französisch gespielt. Wie war das?
Das war eine ganz tolle Erfahrung. Also ich hatte die Jeanne d'Arc au Bûcher, die hatte ich auf Deutsch mal gespielt und zwar im Musikverein in Wien. Das ist ja ein Oratorium, wo die Jeanne d'Arc mit einem großen Orchester, großen Chor und nur zwei Sprechern. Und die Jeanne d'Arc ist da die zentrale Rolle. Und dann habe ich das auf Französisch gemacht für die Oper Frankfurt und aber erstmalig szenisch mit der Truppe von Fura del Baus und das ist Alex Oyer, der das eben die Regie geführt hat. Und plötzlich diese Verbindung zu spüren, dass das Französische nicht mehr fremd ist und zu spüren, dass im Spiel, dass Honegger, der Komponist, und Paul Claudel das auf Französisch gedacht und geschrieben und komponiert haben. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, das auf Deutsch zu machen tatsächlich jetzt.
Also sind der Rolle näher gekommen, haben Sie das Gefühl?
Ja, weil natürlich die beiden haben das für Frau Rubinstein, die hat sich das gewünscht damals, das ist ein Auftragswerk von ihr gewesen, haben das für sie komponiert und natürlich auf Französisch gedacht. Und der Musiker folgt, der Komponist folgt hier auch dem Paul Claudel und man spürt, dass die das gemeinsam so erarbeitet haben. Das funktioniert auch auf Deutsch, aber das ist nie mehr das Gleiche.
Wir wollen mal auf ein aktuelles Projekt kommen. Also was heißt aktuelles Projekt? Für Sie abgeschlossen, aber die Fernsehzuschauer können es demnächst sehen am 5. und 7. September im ZDF oder jetzt schon in der Mediathek. Lieber Rahmen, nach dem Sturm. Das ist eine sechsteilige Serie über eine Freundesgruppe, die auf dem Segeltörn ist und dann auf ein Flüchtlingsboot trifft. Mit syrischen Flüchtlingen, aber auch nicht nur mit syrischen Flüchtlingen. Diese Serie soll ja nicht nur spannend sein. Was wird da verhandelt?
Ja, das Dilemma, in dem diese Freundesgruppe, die da, eine Hamburger Freundesgruppe, die sich da auf so einen Segeltrip begibt, um Ferien zu machen und dann auf dieses Boot stößt. Und die Frage, wie man jetzt entscheidet, also wie man sich hier verhält, und die versuchen Hilfe zu rufen und keiner reagiert und sie müssen eben Entscheidungen fällen. Ich glaube, letztlich versucht die Serie dann, den Zuschauer immer wieder dazu zu bewegen, sich selbst die Frage zu stellen, was hätten wir denn gemacht in dem Fall?
Sich selbst im Dilemma auch auszusetzen. Ne? Das ist ja ganz interessant in unserer Zeit. Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle das Gefühl, eine Krise jagt die nächste. Kann eine Fernsehserie, kann die dem eigentlich gerecht werden? Was für ein Gefühl haben Sie da selber?
Ich weiß nicht. Die kann daran zumindest erinnern, wenn dann wieder alles verschüttet ist von anderen Krisen. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja so, wie Sie sagen. Eine Krise jagt die nächste. Und diese Serie kann eben das auch wieder mal für Momente in den Fokus rücken.
Wie geht es Ihnen so mit Drehbüchern? Treffen Sie oft auf Klischees, auf Muster? Haben Sie manchmal das Gefühl, der deutsche Film sollte sich mehr trauen?
Ja, also ich glaube, es ist natürlich am stärksten kann vielleicht ein Künstler, eine Künstlerin sein, wenn sie auf ihre innere Stimme hörend etwas aufschreibt oder spielt oder kreiert. Natürlich in der Kommunikation mit anderen, aber sich selbst treu bleibend, sage ich mal, dieser Stimme zuhörend, egal was für Hindernisse sind, dem folgend, dann ist, glaube ich, etwas am besondersten und am eigensten. So, und vielleicht ist es manchmal so, leider, dass zu viele mitreden können. Ist meine Vermutung.
So wie Sie vorhin gesagt haben, also dieses sich wirklich, sich das erarbeiten, wenn man da dabei ist und nicht irgendwie, wie Sie eben gerade sagen, zu viele haben im Vorfeld mitgeredet und dann irgendwie schon so Flöcke eingeschlagen, die da nicht mehr für Sie als Schauspielerin, ja, die Sie beengen. Also das hört sich an, als ob Sie sich dann da beengt fühlten in der Rollenausführung.
Ja, natürlich will ich das nicht alleine machen. Ne? Also jetzt in Bezug auf mich. Ich will unbedingt immer im Dialog sein mit dem Regisseur oder der Regisseurin. Denn ich brauche ja die Bespiegelung, den Spiegel. Aber jetzt zum Beispiel in der Begegnung mit dem Drosavi, jetzt hier bei der Chris Blom, bei der Kommissarin, ist es unglaublich schön, weil der ist so frei im Kopf. Und ich bin auch frei. Und dann klickt das so. Dann macht das Spaß, dann macht das Freude. Ich glaube ja auch viele Flöcke, die wir dann, wie Sie gesagt haben, einschlagen oder Grenzen, die wir einziehen, haben ja nur mit Angst zu tun. Mit Angst, es könnte kein Erfolg werden. Mit Angst, ja, wenn man jetzt die beiden zusammen castet, die sind ja so verschieden, das geht doch nicht. Anstatt, dass man sagt, aber da schlägt es doch Funken raus. Das schlägt doch genau die Funken. Lass uns doch die Funken schlagen lassen, damit das lebt und sprüht. Stattdessen sagt man, nein, das ist das Gewohnte, das passt doch oder die kennen wir und so. Ich glaube, dass ganz viel mit, ja, und am Ende vielleicht auch mit Geld, mit dem Erfolg oder ich weiß es nicht, zu tun hat. Und dadurch wird natürlich im Vorfeld schon so viel nicht ermöglicht, weil im Kopf es schon gebahnt ist und in Schranken ist, dann kann das halt nicht stattfinden, was viel toller wäre oder kreativer.
Johanna Wokalek muss als Schauspielerin natürlich sehr viel Text lernen. Angeblich tun Sie das in Cafés. Stimmt das? Kann man sich da konzentrieren?
Ja, aber vielleicht müssen das Wiener Kaffeehäuser sein. Tatsächlich finde ich diese Art von Dekonzentration, diese leichte Dekonzentration ganz toll, um Text zu lernen. Also ich natürlich mit so einem halben Ohr immer noch so ein bisschen mal höre, was da so nebenan gesprochen wird oder sehe, wie da jemand gerade für einen Mantel anhat oder für eine Frisur oder für Schuhe. Und das ist so eine Nebeninspiration, die aber nur so als Rauschen, so ganz fernab sozusagen, wie weit weg ein Meeresrauschen ist. Und ich selbst fokussiere mich auf den Text, den ich lernen muss.
Wir haben jetzt so viel von Ihrer Arbeit gehört. von Ihrer Arbeit, aber auch von dem Bemühen, Privat und Arbeit, das in einem guten Ausgleich zu haben. Frau Wokalek, wann sind Sie zufrieden? Wann fühlen Sie sich zufrieden?
Also ich bin zufrieden tatsächlich so, wenn ich spüre, dass ich mit den Menschen, mit denen ich jetzt zusammen was arbeite, lustvoll arbeiten kann. Und da gehört das ganze Filmteam dazu, alle Gewerke. Da ist es ja nicht immer nur wir, die wir hier da vor der Kamera stehen, sondern da gehören ja ganz viele Menschen dazu, damit das möglich ist. Und wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, es muss da gar nichts Aufregendes sein, aber wir sind zusammen und glücklich, dass wir uns haben. Das sind zwei Beispiele.
Aufgezählt von der Schauspielerin Johanna Wokalek. Frau Wokalek, danke schön für Ihre Zeit.
Sehr gerne.